1. Petrus Kapitel 1. Wenn Straußenvögel eine Gefahr vernehmen, dann halten die ihren Kopf so nach unten, nahe an dem Boden, sodass es für ihre Feinde aussieht, als wäre das irgendwo ein Busch. Und als die Europäer das in Afrika oder wo immer zum ersten Mal beobachtet haben, sah das in der Wüste so aus, als würden die ihren Kopf in den Sand stecken. Machen sie eigentlich nicht wirklich, aber daher kommt dieses Sprichwort, den Kopf in den Sand stecken. Wir haben das letzte Mal über unser herrliches Erbe in Christus gesprochen, haben gesehen, dass es sicher ist und beständig ist. Wir haben ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Wir haben eine sichere Zukunft, eine sichere Hoffnung und das trägt uns durch schwere Zeiten. Wir haben auch gesehen, wir dürfen das Evangelium verstehen und es ist uns auch anvertraut, das Evangelium. Und deswegen, wir wollen nicht den Kopf in den Sand dieser Welt stecken oder irgendwie hier unten nahe am Boden dieser Welt halten. Wir wollen nicht denken, wie diese Welt denkt. Wir wollen nicht die geistliche Realität und die Ewigkeit aus den Augen verlieren. Nicht nur für das Hier und Jetzt Leben, nicht nur unsere irdischen Umstände hier sehen, sondern wir wollen aufschauen zu ihm. Wir wollen eine geistliche, ewige, himmlische Perspektive gewinnen. Das ist so wichtig. Wir wollen Schätze im Himmel sammeln, statt hier auf der Erde. Wir wollen für Gott leben, statt für uns selbst, statt uns selbst zu verwirklichen. Gegenwart Gottes ist eine Realität. Die Ewigkeit ist eine Realität. Wir sind ewige Wesen in vergänglichen Körpern momentan. Aber wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Der Himmel ist eine Realität. Himmlische Belohnungen für das, was wir für Gott getan haben an unseren Mitmenschen, das ist eine Realität. Also lasst uns leben im Licht von dieser Realität. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir das vergessen, wenn wir diese geistlichen Aspekte unseres Lebens, auch die ewigen Aspekte, ausklammern, dann leben wir eigentlich realitätsfremd. Und dann verpassen wir den Sinn und den Zweck unseres Lebens und wir verpassen unsere Berufung. Die Welt denkt völlig anders, oder? Wir werden ständig bombardiert mit Hier- und Jetzt-Botschaften, mit materialistischen Erwartungen, mit irdischen Träumen. Ich meine, wir müssen nur die Werbung ansehen oder zuhören, worüber die Kollegen auf der Arbeit reden oder was die Medien uns vorhalten. Es dreht sich alles um das Hier und Jetzt. Und es ist so leicht, dass wir feststecken bleiben in dem Hier und Jetzt, oder? Dass wir Gott und die ewige geistliche Realität aus den Augen verlieren im Alltag. Mir geht es auch so, dass wir unsere Geistlichkeit und die Ewigkeit aus dem Auge verlieren. Und dass wir anfangen, so zu leben wie alle anderen. Wie die, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jede Woche hier zusammenkommen und Gottes ewiges Wort schauen, uns an die ewigen Realitäten und die geistlichen Wahrheiten erinnern, dass wir so eine Kopfwäsche bekommen im guten Sinn. Epheser 5 spricht davon, dass wir gereinigt werden im Wasserbad des Wortes. Römer 12, Vers 2, auch eine wichtige Stelle dazu. Da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, gleichförmig der Welt, also lebt nicht konform mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erneuert euer Denken, verändert euer Denken. Und wie tun wir das? Indem wir Gottes Wort schauen und unser Denken Gottes Denken angleichen, seinem Wort. Und nicht der Welt oder den Medien oder der Gesellschaft. Hier im Vers 13, in 1. Petrus 1, haben wir eine ähnliche Aussage. Sagt hier deshalb, wegen all dem, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, weil ihr gerettet seid, weil ihr ein himmlisches Erbe habt, weil ihr ewige Wesen seid in Gemeinschaft mit Gott, weil euch das Evangelium anvertraut ist, deshalb werden wir drei Dinge sehen, die wir tun sollen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also das Erste betrifft unsere Gesinnung. Gesinnung bedeutet so viel wie Denken oder Einstellung. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Die Lenden umgürten, das war ein sehr vertrautes Bild in der damaligen Zeit. Ihr alle habt wahrscheinlich den Jesus-Film gesehen. Ihr wisst, dass die Leute damals mit langen Gewändern herumgelaufen sind, auch die Männer. Und wenn die dann laufen mussten oder während der Arbeit, haben sie diese langen Gewänder hochgesteckt in ihre Gürtel, hatten Gürtel getragen, und dass sie nicht behindert werden bei der Arbeit oder wenn sie laufen mussten, dass sie dann nicht stolpern und sich verfangen in ihrem langen Gewand, haben sie es einfach hochgenommen und in den Gürtel reingesteckt. Das ist das Bild hier. Bild für Bereitschaft. Wir würden heute sagen, krempelt die Ärmel hoch. Seid bereit, den Lauf zu laufen, sagt uns Petrus hier. Den Lauf zu laufen, wenn wir himmlisch gesinnt sind, wenn wir eine ewige Perspektive vor Augen haben, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendwo abgehoben sind und zu nichts Nütze sind in dieser Welt. Manchmal wird uns das vorgeworfen als Christen, das stimmt aber nicht. Sondern es hat ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Und das sehen wir hier. Seid bereit, den Lauf zu laufen. Es ist was Aktives hier. Gürtet eure Gesinnung. Legt alles ab, was euch hindert, den Lauf des Glaubens zu laufen. Diese selbstsüchtigen Einstellungen, eure Bequemlichkeit, Materialismus, was es sonst noch so alles gibt, was uns hindern kann, im Licht der Ewigkeit zu leben. Legt es ab, was euch zurückhält, was euch zum Stolpern bringt, und seid mental bereit für das Leben in der Nachfolge Jesu. Kontext hier, 1. Petrus, seid bereit auch für Verfolgungen. Seid bereit, Entbehrungen auf euch zu nehmen. Seid bereit, den Preis zu bezahlen für die Nachfolge. Seid bereit, den geistigen Kampf zu kämpfen. Seid aktiv dabei, Schätze im Himmel zu sammeln. Das ist, was er hier eigentlich sagt. Gürtet eure Einstellung. Macht euch bereit, den Lauf zu laufen. Paulus schreibt in Philipper 1,20, dass es seine Erwartung und sein Wunsch ist, dass Christus an seinem Leib, das heißt durch sein Leben, groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Römer 14, Vers 8 schreibt er, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn, und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das war seine Einstellung. Ich gehöre Jesus. Jesus ist mein Leben. Das ist mein Ziel, dass er geehrt wird durch mein Leben oder wenn es sein muss, auch durch meinen Tod. Ich bin bereit, alles zu geben, alles zu ertragen für ihn. Ich will für ihn Frucht bringen. Ich will ihm ähnlich sein. Das ist mein Leben. Das ist meine höchste Priorität. Ich suche das Reich Gottes zuerst. Das ist, was es bedeutet, eine umgürtete Gesinnung zu haben. Zweite, was uns hier gesagt wird, seid nüchtern. Was bedeutet nüchtern zu sein? Und auch was mit unserem Denken zu tun. Jemand, der nüchtern ist, der denkt klar, oder? Der hat Unterscheidungsvermögen. Selbstbeherrschung, ist diszipliniert in seinem Denken. Im Vergleich dazu jemand, der nicht nüchtern ist, vielleicht unser erster Gedanke wäre, das wäre an einen Betrunkenen denken. Oder irgendeiner, der unter einem Einfluss von irgendeiner anderen Droge ist und benebelt ist. War lustig, als ich mich vorbereitet habe, gestern Abend sind die Betrunkenen grölend durch unsere Straße gezogen. Wir haben gerade Kerbe in Asselheim. Ist das Gegenteil von dem, was es bedeutet, nüchtern zu sein. Nicht benebelt zu sein. Auch, dass wir nicht, unser Denken nicht benebelt ist durch weltliches Denken oder durch sündige Lust. Auch nicht durch Emotionen benebelt. Wie oft kann das passieren? Oh, ich weiß, er ist kein Christ, aber ich bin ja so verliebt. Und klick. Denken wird ausgeschaltet, du denkst nicht mehr klar. Sünde beeinträchtigt unser Denken, es verblendet uns. Wir wollen noch keine abgehobenen Schwärmer sein irgendwie, sondern nüchtern, klar. Sei dir im Klaren, was Gott von dir will. Das findest du hier in der Bibel. Und sei bereit, es zu tun. Sei dir bewusst, dass du in einem geistigen Kampf bist. Auch das ist was, was wir sehr oft vergessen. Dinge passieren in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, auf der Arbeit, wir werden angefeindet, in unseren plötzlich so komische Gedanken im Kopf und Versuchungen. Und so oft begegnen wir diesen Dingen auch rein so auf dieser natürlichen Ebene. Und sagen, hey, die ist blöd oder der ist ein Idiot oder bleiben an diesen äußeren Dingen hängen und wir vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Da gibt es geistliche Mächte, die versuchen, unser Leben zu zerstören. Unser Zeugnis zu zerstören für Jesus, uns von Gott wegzubringen. Also auch das bedeutet es klar und nüchtern zu denken, okay, wir sind in einem geistlichen Kampf. Ich erwarte, dass ich angegriffen werde. Ich bin nicht überrascht, wenn Dinge passieren, die mich von Gott wegbringen wollen oder die mich dazu bringen wollen, dass ich Kompromisse eingehe. Irgendwie. Kenn deinen Stand in Christus, wer du bist in Jesus Christus. Habe eine ewige, eine geistige Perspektive. Er sagt erstens, seid bereit. Zweitens, seht klar. Und drittens, hofft, vertraut auf Gottes Gnade. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Seid optimistisch. Hofft auf die Gnade, die euch gebracht wird, wenn Jesus kommt. Gott nimmt euch an und Gott wird euch annehmen, nicht wegen dem, was ihr tut oder was ihr getan habt, sondern wegen dem, was Jesus für euch getan hat. Und wir dürfen diese wunderbare Gemeinschaft mit ihm genießen hier. Und wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm. Wegen Gnade, da dürfen wir stark sein, da dürfen wir Sicherheit haben. Zweiter Aspekt davon, wir müssen auch nicht aus eigener Kraft leben. Wir dürfen darauf hoffen und damit rechnen und darauf vertrauen, dass Gott uns Gnade und Kraft geben wird für alles, wozu er uns beruft. Und für jede Herausforderung und für alle Umstände in unserer Nachfolge. Paulus schreibt an den Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also wenn wir den Vers 13 zusammenfassen wollen, Wir sollen und wir dürfen eine optimistische, bereite, wagemutige, aktive, klare, hoffende Einstellung haben. Zweitens sehen wir in Vers 14 dann, wie unser Leben praktisch aussehen soll. Als Kinder des Gehorsams oder als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig oder im ganzen Leben heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Als Kinder des Gehorsams oder als gehorsame Kinder, wenn wir Gott unseren Herrn nennen, sprich unseren absoluten Chef, das Wort kommt aus der Beziehung zwischen einem Herrn und seinem Sklaven. Wenn wir Gott Herr nennen, wenn wir Gott Vater nennen, dann müssen wir gehorsam sein. Und das beginnt auch wieder mit einer Einstellung eigentlich. Das beginnt mit einer Hingabe. Und wie wir denken, so werden wir dann auch leben. Aber diese Herrschaftsfrage in unserem Leben, die muss ein für alle Mal geklärt sein. Und es ist nicht kompliziert, ein gehorsames Kind zu sein. Es braucht einfach eine Bestimmtheit im Herzen, zu sagen, Gott, ich will tun, was immer du sagst. Ich werde es nicht hinterfragen, ich werde nicht den Schwerhörigen spielen, ich werde nicht rebellieren. Und dann einfach Schritt für Schritt mit Gott durch unser Leben gehen und einfach das tun, was er dir sagt. Wenn du was liest in seinem Wort, dann tu das. Wenn er dir was aufs Herz legt, dann tu das im Vertrauen auf ihn und auf seine Kraft. Einfach gehorsam sein. Das ist so befreiend eigentlich. Das macht doch einfach dieses Unbeschwertsein des Kindseins aus, oder? Du musst nicht alles verstehen als Kind. Du musst nicht alles checken. Du musst nicht alles organisieren. Du musst nicht die Verantwortung für alles tragen. Das machen die Eltern, die dich lieben, für dich. Die tun das. Und wenn du einfach das tust, was sie dir sagen, dann ist es gut und unbeschwert und heil. Und erst dann, wenn wir heranwachsen und immer mehr eigene Verantwortung übernehmen und unabhängiger werden, je mehr wir unser Leben in unsere eigene Hand nehmen, wird unser Leben auch komplizierter und herausfordernder und wir müssen uns plötzlich um viele Dinge sorgen. Und es ist gut, wenn wir erwachsen werden in Bezug auf unsere irdischen Eltern, aber in Beziehung mit Gott dürfen wir als Kinder leben. Unbeschwert wirklich. Unsere einzige Sorge muss sein, dass wir dem Vater vertrauen und ihm gehorchen. Das tun, was er uns sagt. Das macht das Leben eigentlich recht einfach. Aber Gott will dein Herr sein. Wenn Gott nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott. Dann spielst du noch selber Gott in deinem Leben und dann musst du umkehren und Buße tun. Aber hier haben wir eine Handlungsanleitung. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Früher, bevor ihr Jesus gekannt habt, eurem Leben vor Christus. Dasselbe Wort hier, passt euch nicht an, ist dasselbe Wort wie in Römer 12. Werdet nicht gleichförmig, seid nicht konform. Lasst euer Leben nicht von sündigen Impulsen formen, die schon vorhanden waren, bevor ihr zu Jesus gekommen seid. Das ist der Nachlass vom alten Menschen, den wir mitgenommen haben. Die Bibel nennt es das Fleisch. Aber wir sind eine neue Schöpfung. Und 2. Petrus, Vers 1, sagt uns Petrus, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Wir haben eine neue Natur erhalten. Neue Impulse, geistliche Impulse durch den Heiligen Geist, wo wir eigentlich Gott gefallen wollen und ihm ehren wollen und seinen Willen tun wollen. Und denen folgt nach. Als Kinder Gottes haben wir Gottes geistliche DNA in uns. Er sagt, passt euch nicht diesen früheren Dingen an, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Das Argument hier ist einfach. Kinder erben die Eigenschaften ihrer Eltern. Unsere Buben haben die Augenfarbe von der Jennifer. Und der Jonathan hat den Mund von der Jennifer geerbt. Mehr meine Gesichtsform, aber den Mund von der Jennifer. Der David hat wieder mehr meinen Mund. Und seine Gesichtsform hat er von der Jennifer oder ihren Vorfahren geerbt. Das sieht eher seinem Opa in Amerika ähnlich. Ein kleines Grübchen, was er hier hat im Kinn, das kommt daher. Und wahrscheinlich werden unsere Buben mal eher große Nasen haben, weil, naja. Es kommt von uns. Wie die Eltern, so die Kinder. Und Gott hat uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Als wir uns Jesus Christus anvertraut haben, sind wir Gottes Kinder geworden. Und der Heilige Geist ist in uns gekommen. Und deswegen, weil er heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Das ist ein Gebot hier aus dem dritten Buch Mose an Gottes Volk. Gottes Gebot an sein Volk, Volk Israel im Alten Testament, die Gemeinde im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist ein Gebot, das ist ein Befehl, das ist Gottes Wille für dich, dass du heilig bist. Was ist Heiligkeit? Ich denke, oft hat Heiligkeit so ein bisschen einen negativen Beigeschmack im Denken der Welt. Wir sind beeinflusst davon. So. Oh, du bist ja so heilig. Auf gut Deutsch, du bist so ein selbstgerechtes, gesetzlich, langweilig, heilig. Nee, aber das stimmt nicht. Ein heiliges Leben ist eine wunderschöne Sache. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Das ist wahre Lebensqualität. Eigentlich ist es nicht so sehr, dass wir heilig sein müssen, wir dürfen heilig sein. Das ist eine wunderbare Sache. Heiligkeit ist erstmal eine Eigenschaft Gottes. Gott ist heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. In Jesaja 6 lesen wir, wo er diese wunderbare Vision hat von der Heiligkeit Gottes. Jesaja 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, diese Engelwesen, standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufens und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Gott ist heilig. Heilig bedeutet eigentlich im tiefen Sinn anders. Gott ist anders. Jesaja sieht hier eine Repräsentation von Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit. Er sieht Gott auf dem Thron als Herrscher über dieses ganze Universum, über alles, was existiert. Er ist der Schöpfer, er hat alles in Existenz gesprochen. Ganze Schöpfung, die Wissenschaftler sagen uns, es gibt um die 100 Milliarden von Galaxien wie unsere Milchstraße, von der wir so ein ganz kleiner Punkt sind, auf der Landkarte des Universums. Und der Durchmesser des Universums ist geschätzte 156 Milliarden Lichtjahre. Die Sonne, das Licht der Sonne braucht etwa 8 Sekunden von der Sonne zu uns. Das sind 8 Lichtsekunden. 156 Milliarden Lichtjahre. Haben wir da eine Vorstellung von der Größe Gottes, von seiner Macht? Also Gott ist anders. Gott ist anders als Schöpfer. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Er ist anders, er ist abgesondert von uns in dieser Eigenschaft. Er ist abgesondert von der Schöpfung, er ist außerhalb der Schöpfung. Er war immer, er wird immer sein, er ist ewig, er ist herrlich. Das ist ein Unterschied zu den östlichen Religionen, zu dem Pantheismus, auch dieses New Age-Denken, Gott ist in allem. Oder alles ist Gott. Das stimmt nicht. Gott ist anders. Er ist der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Das ist ein Unterschied. Gott ist auch anders in seinen göttlichen Eigenschaften. Gott ist allwissend. Er weiß alles. Gott ist allgegenwärtig. Er ist immer überall da. Gott ist allmächtig. Kann alles tun, was er will. Also er ist ein völlig anderes Wesen als wir. Und Gott ist auch anders in seinen moralischen Eigenschaften. Die Bibel sagt uns, Johannes sagt uns, Gott ist Licht. Und da ist gar keine Finsternis in ihm. Er ist absolut rein, er ist absolut sündenlos, er ist absolut heilig, er ist absolut gerecht. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Gott ist perfekt. Und wir sind es nicht. Deswegen sind wir Sünder. Heißt einfach, dass wir nicht so perfekt sind wie Gott. Gott ist anders. Gott ist in einer ganz eigenen Klasse, in einer ganz eigenen Kategorie. Niemand kommt ihm gleich. Er ist einzigartig. Und deswegen hat er auch unvergleichlichen Wert. Ihm gebührt unsere Ehrfurcht, unsere Anbetung, unsere Verehrung. Anbeten bedeutet eigentlich, dass wir ihm den höchsten Wert zuschreiben von allem. Gott ist heilig. Gott ist anders. Aber weil Gott heilig ist, weil Gott anders ist, sollen auch wir anders sein. Und das ist wunderbar. Oder? Überlegt euch mal. Gott in seiner Heiligkeit, in seine Andersartigkeit mauert sich nicht irgendwie ein und schottet sich ab von uns, sondern er ruft uns zu sich und er beruft uns teilzuhaben an seiner Andersartigkeit. Nicht, dass wir teilhaben an seinen göttlichen Eigenschaften, aber wir sollen teilhaben an seinen moralischen Eigenschaften. Und Heiligkeit hat auch viel mit Intimität zu tun. Wir sind hineingenommen in Gottes Heiligkeit. Und wirklich, Leute, ohne Heiligkeit wirst du nicht viel Intimität mit Gott erfahren. Und so lasst uns erstmal, wenn wir an Heiligkeit oder an Heiligung, diesen Prozess, wo wir immer heiliger werden, Gott ähnlich werden, wenn wir daran denken, lass uns vor allem an Anderssein denken. Gott beruft dich, anders zu sein. Anders als diese Welt, anders als die Leute in dieser Welt. Bist du das? Und wenn du das bist, ist das der Grund, warum du oft auch mal ein Anstoß bist für die Welt. Warum es die Menschen in der Welt befremdet, wenn sie einen Jünger Jesu sehen. Die sind so anders. Da ist irgendwas, was du hast, was ich nicht habe. Du denkst so anders, du lebst so anders. Das ist, was Heiligkeit bedeutet. Anders sein. Heilig sein bedeutet erstens, abgesondert sein für Gott. Hingegeben zu sein an Gott. Abgesondert zu sein für den exklusiven Gebrauch von Gott. Denkt an die heiligen Geräte im Alten Testament, im Tempel. Diese Gefäße und Räucher, Schälchen und ganze Zeug, was die da hatten. Das durfte für nichts anderes verwendet werden als zum Gottesdienst. Deswegen waren das heilige Geräte, die waren abgesondert, allein für den Gottesdienst. Und das ist, was wir sein sollen. Wir sollen abgesondert sein von der Welt und abgesondert sein für Gott. Absonderung ist immer von etwas, eine Trennung, aber zu etwas oder zu jemandem, besser gesagt, hierhin. Abgesondert von der Welt und abgesondert für Gott. Der Ruf zur Heiligkeit ist kein Ruf zur Gesetzlichkeit, sondern ist ein Ruf in die Beziehung mit Gott eigentlich. Und weil du mit Gott Gemeinschaft hast durch Jesus Christus, weil Gott dich gebrauchen will, deswegen bin ich abgesondert und will ich abgesondert sein für ihn. Deswegen bin ich ihm hingegeben. Deswegen will ich ihn kennen. Deswegen will ich von ihm gebraucht werden. Deswegen liebe ich ihn. Weil ich ihn liebe, will ich ihm gefallen. Und kein Lügner sein. Und kein Ehebrecher sein. Und kein Habsüchtiger sein. Und kein Selbstsüchtiger sein. Und all diese anderen Sünden. Ist nicht Gesetzlichkeit irgendwo eine Liste einfach, jetzt befolgt das, Liste von Regeln, es kommt aus einer Liebesbeziehung heraus. Zweiter Aspekt von Heiligkeit ist, dass wir Gott ähnlich sind. Nicht nur abgesondert für ihn, sondern auch ihm ähnlich. Dass wir seine Reinheit, seine Liebe teilen. Heilig im moralischen Sinn. Ihm ähnlich. Und wieder Heiligkeit ist eigentlich nicht kompliziert. Wir tragen diese Armbändchen, WWJD, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Jesus war die perfekte Offenbarung des Vaters. Also was würde Jesus tun? Das ist heilig. Was würde Jesus tun? Könntest du mit Jesus deinen Geschäftspartner übers Ohr hauen? Würde er da mitmachen? Könntest du mit Jesus deine Steuererklärung fälschen? Kannst du im Namen Jesu deine Frau oder deinen Mann oder deine Kinder lieblos behandeln? Nee, oder? Das passt nicht zu ihm. Was würde Jesus tun? Vater lieben, die Menschen lieben, sich aufopfern für andere, anderen dienen, rein sein, Sünde hassen, den Sünder lieben. Das ist eine Beziehung. Du kannst es ganz persönlich tun. Jesus ganz persönlich fragen, Jesus, in der Situation hier, wo ich gerade bin, mit all dem, was abgeht in meinem Leben, Jesus, was würdest du tun? Würdest du das tun, was ich mir gerade überlege? Was würdest du tun? Finden wir wieder in der Bibel, im Neuen Testament, was Jesus tun würde. Und ich denke, wir haben ein ganz gutes Empfinden. Ich glaube, unser größtes Problem ist nicht so sehr, den Willen Gottes zu erkennen, sondern zu tun. Das umzusetzen, was wir erkannt haben von ihm. Zum Abschluss noch drei Gründe, warum wir heilig sein wollen oder sollen. Den ersten haben wir schon gesehen, weil Gott, unser Vater, heilig ist. Wie der Vater, so der Sohn, die Tochter. Das Wort Christ bedeutet eigentlich so viel wie kleiner Christus. Wir sind Nachfolger, wir sind Nachahmer. Das ist, was ein Jünger ausmacht. In Vers 23 wird es wiederholt, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Kinder Gottes sind, wir teilen seine Natur. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du diesen Wunsch haben, ihm ähnlich zu sein. Nicht, dass wir es schon sind, in Perfektion oder in jedem Bereich unseres Lebens, aber der Wunsch wird in deinem Herzen sein. Und wenn du nicht den Wunsch hast, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Dann bist du wahrscheinlich nicht von Neuem geboren. Egal, ob du in die Kirche rennst oder nicht. Das sind äußere Dinge. Religiös sein. Du bist kein Hamburger, weil du zu McDonald's gehst. Das macht keinen Unterschied. Du brauchst eine neue Geburt. Und da bekommst du Gottes Herz. Also erstens, wir wollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Zweitens, wollen wir heilig sein, weil Gott unsere Werke richten wird. Seht das hier im Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person, unparteiisch, völlig gerecht, nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht oder lebt, in Furcht, in Ehrfurcht, in Gottesfurcht, mit Respekt vor Gott. Kapitel 4, Vers 17 wird Petrus sagen, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Gott, unser liebender Vater, züchtigt seine Kinder, wie jeder Vater das tut, der es gut meint mit seinen Kindern. Seht ihr, Gott hat eine größere Vision für unsere Heiligkeit, als wir das selbst haben. Größere Vision für unsere Heiligkeit, für unser Heil, als wir es haben. Und Gott wird nicht zulassen, dass du als sein Kind in Sünde lebst und dein Leben zerstörst und dich selbst beraubst für die Ewigkeit. Er liebt dich viel zu sehr dazu. Deswegen wird er dir nachgehen und er wird dich züchtigen. Und er hat verschiedene Werkzeuge. Er tut es durch ein schlechtes Gewissen, oder durch die negativen Folgen deiner Sünde, oder dass er schwere Umstände in deinem Leben bringt, oder dass Geschwister dich zurechtweisen. Aber er wird es tun, weil er dich liebt. 2. Korinther 5, Vers 9 und 10 heißt es, wir setzen auch unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, also ob wir leben noch hier in dieser Welt oder ob wir sterben, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib, diesem Leben hier, vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Alles, was wir tun, alles, was wir sagen, wird beurteilt und gerichtet werden. Und wir werden entweder belohnt werden, oder wir werden Verlust erleiden. Er erinnert uns hier auch, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt. Das ist nicht unser Zuhause hier. Deswegen fühlen wir uns auch oft nicht zu Hause. Wirklich hier. Sind wie Aliens in dieser Welt. Wir sind erlöste Menschen. Wir sind anders. Wir gehören letztendlich nicht in eine gefallene Welt. Deswegen wird Gott eine neue Welt für uns schaffen. Also wir wollen heilig sein, weil Gott heilig ist, weil Gott uns richten wird und unsere Werke beurteilen wird, dass wir ihm verantworten müssen. Und drittens, wir wollen heilig sein wegen Gottes Liebe für uns. Lass uns Vers 18 lesen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, Dinge, die wertvollsten sind hier in dieser Welt, erlöst worden seid von eurem eitlen oder nichtigen, von den Federn überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Dieser eitle, von den Federn überlieferte Wandel, ich habe eine englische Übersetzung gelesen, da wird es übersetzt, the useless traditional way of life, also dein unbrauchbarer oder sinnlose traditionelle Lebensweise als Sünder. Wir sind erlöst worden, wir sind freigekauft worden von dieser Lebensweise. Roland Werner übersetzt den Vers so, ihr seid freigekauft worden aus eurer Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt, die doch letztlich leer und sinnlos ist. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Schon vor der Schöpfung hat der dreieinige Gott vorausgeplant, dich von deinen Sünden, von dieser Sklaverei der Sünde auch zu erlösen, dich freizukaufen. Aber jetzt am Ende der Zeiten, zur Fülle der Zeit, heißt irgendwo in den Evangelien auch, hat Gott es ausgeführt und Jesus ist zu uns gekommen, um uns zu erlösen, uns freizukaufen. Ende der Zeit geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten aufweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Dieses Wort Erlösen, Erlösung, das ist eigentlich was, was aus dem Sklavenhandel kommt, im Sklavenmarkt. Oder wir sehen im Alten Testament einen Schuldner, der sich seinem Mitisraeliten verkaufen konnte als Sklave, um seine Schuld abzuarbeiten. Aber dann gab es den nahestehenden Verwandten, der konnte ein Löser sein oder ein Erlöser, der hatte die Möglichkeit und das Recht und die Pflicht eigentlich auch, diesen in die Sklaverei Verkauften wieder freizukaufen, zurückzukaufen. Das ist, was mit Erlösung gemeint ist. In Vers 18 haben wir das Bild vom Opferlamm im Alten Testament. Und ein Opferlamm musste makellos sein, wurde von den Priestern inspiziert, bevor es geopfert wurde, musste sündenlos sein. Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Seht, dieser ist wie so ein Opferlamm, ein stellvertretendes Opfer, das die Schuld wegnimmt. Das hat Jesus für uns getan. Und Petrus sagt uns, es war nicht, dass wir freigekauft worden sind durch Silber oder durch Gold. Vergängliche Dinge. Sondern dass es das sündenlose Leben von Jesus war, das uns freigekauft hat. So sehr liebt dich Gott. Dass er, wie soll ich sagen, in der Währung Jesus für dich bezahlt hat. Er hat das Kostbarste, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, für dich gegeben. Er hat den höchsten Preis bezahlt für dich. Johannes 15 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat es für uns getan, als wir noch seine Feinde waren. Das ist noch größere Liebe. Und im 2. Korinther 5 sagt der Paulus, die Liebe Christi drängt uns. Das ist das, was uns antreibt in unserem Leben, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Also Liebe ist wahrscheinlich die größte Motivation, heilig zu sein. Oder Liebe tut was mit uns. Wenn deine Eltern dir sagen, hey, räum das Zimmer auf und du kriegst diese ganzen Vorschriften und du machst es nicht, boah, aber dann bist du verliebt und die Freundin kommt dich besuchen, du räumst dein Zimmer auf. Warum? Weil du sie liebst, weil du ihr gefallen willst. Und da Gott uns mit so einer Liebe überschüttet, wie sollen wir sonst reagieren? Als unser Leben für ihn zu leben und es so zu leben, wie es ihm gefällt, dass es ihn ehrt. Ich liebe ihn, deswegen will ich heilig sein. Ich meine, was, wenn Gott dir 30 Millionen Euro gegeben hätte? Er sagt, hier sind 30 Millionen Euro für dich. Wärst du dankbar? Würde es was tun mit dir? Würdest du ihm nachfolgen? Hey, viel mehr hat er für uns gegeben. sein Sohn, hat unendlichen Wert. Und angesichts so einer Liebe kann ich gar nicht anders als ihn zurücklieben. Versuchen, ihm zu gefallen. Das ist nicht irgendwie Gesetzlichkeit oder ein Muss, das ist eine Liebesaffäre eigentlich. Stell dir vor, du bist irgend so ein Sklave oder Sklavenmädchen. Nicht die Schönste, nicht irgendwie besonders intelligent und du bist sogar krank. Irgendwo diese vielen Jahre der Sklaverei haben ihre Spuren hinterlassen. Hattest einen schlechten Besitzer gehabt, der hat dich schlecht behandelt und verprügelt und eingesperrt und dann bist du irgendwie nicht mehr wirklich brauchbar für ihn und du bist hier am Sklavenmarkt und sollst verkauft werden. Und da ist dieser grausame Großgrundbesitzer und er bietet für dich. Und der ist bekannt dafür, dass er seine Sklaven verprügelt und schlägt und oh Mann, du bist schon voll Angst und voll Grauen und ach, alles noch schlimmer. Und dann plötzlich steht ein anderer Mann auf. Auch ein Großgrundbesitzer, ein Plantagenbesitzer und er ist ein guter Mann. Bekannt, dass er seine Sklaven sehr gut behandelt und er fängt an mitzubieten für dich. Und der andere Typ wird zornig und er bietet mehr und dann bietet er noch mehr und der ist zornig und bietet noch mehr. Wie kann der es wagen, dass er mir mein Sklavenmädchen hier wegnehmen will und er bietet mehr und der gute Typ bietet noch mehr und irgendwie beginnen die so einen Bieterwettstreit und am Ende ist der Preis, der für dich bezahlt wird, viel, viel, viel zu hoch. Viel mehr, als du überhaupt wert bist. Und der gute Kerl hat das letzte Gebot. Und er legt hier eine Stange Geld auf den Tisch für dich, dreht dich um und geht weg. Was machst du? Denkst du, wow. Läufst ihm nach. Fällst zu seinen Füßen, hältst ihn fest, gehst mit ihm und er dreht sich um und sagt, hey, das ist ein Missverständnis. Ich habe dich nicht verkauft, weil ich einen Sklaven brauche. Ich habe dich freigekauft. Und du fällst auf deine Knie und sagst, nee, ich will für immer bei dir bleiben. Ich will dir dienen, ich will dir nachfolgen. Das ist unsere Geschichte. Wir sehen den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat. Und wir lieben ihn und wir sagen ihm, Herr, ich will bei dir sein und ich will dir dienen, ich will dir gefallen, ich will dir ähnlich sein. Ich will heilig sein. Du bist heilig, ich will heilig sein. Jesaja sah die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes und seine Reaktion war, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein sündiger Mann, ein Mann mit sündigen Lippen. Und dann reinigt ihn Gott. Und ein bisschen später da in Jesaja 6 sehen wir, wo Gott eine Frage stellt und er sagt, wen sollen wir senden? Seht ihr die Dreieinigkeit, wen sollen wir senden, sagt der eine Gott. Wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, ich, hier bin ich, sende mich. Das ist, wie ich mich fühle. Gott, mach mich dir ähnlich. Ich will dein Diener sein, ich will dir Ehre bringen. Bin nicht viel, aber hier bin ich, Gott, sende mich. Verändere mich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Ich bin beeindruckt von deiner großen Liebe. Das ist die größte Motivation in unserem Leben. Und hey, ein heiliges Leben ist so gut. Es ist so schön, es ist so heil, es ist wahre Lebensqualität. Das ist mein Handy übrigens. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade läutet. Oder irgendjemand anderer hat denselben Ton wie ich. Das ist das Signal aufzuhören. Es ist 12 Uhr. Herr, wir hören deine Stimme. Wir hören auf hier. Nächstes Mal werden wir ein bisschen mehr noch über Heiligkeit reden. Wir werden ein bisschen darüber reden, wie ein heiliges Leben ausschauen kann, wie wir praktisch heilig werden können und was Gott mit uns vorhat. Für heute möchte ich, dass ihr euch das eine mitnehmt, dass ihr eine Vision habt für Heiligkeit. Eine Leidenschaft für Heiligkeit. Dazu sind wir berufen. Amen. Und Vater, hier sind wir und wir wollen uns dir anvertrauen als schwache Menschen. Und wir sehen dich in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit. Wir sehen deine wunderbare, große Liebe für dich. Und uns ist bewusst, dass wir uns mal verantworten werden müssen für jedes Wort und für jedes Werk, für jede Tat, die wir hier getan haben. Und Gott, weil du uns berührt hast und wirklich unser Herz verändert hast, wünschen wir uns eigentlich, heilig zu sein. Und ich bete heute Morgen für jeden Einzelnen, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Und dass du uns hilfst, es irgendwie in unserem Leben auch auszuleben und einfach praktisch werden zu lassen. Wirklich praktische Heiligkeit in unserem Leben. Dass wir dir ähnlich sind. Dass wir dir Ehre bringen, Herr. Dass wir anders sind, anders leben, weil du anders bist. Stärke uns dazu, Herr. Und ich bete wirklich, Herr, dass es eine Freude ist für uns, dass du uns Freude an Heiligkeit schenkst. Und echt eine Vision, eine Leidenschaft dafür. Bewirk das in unserem Herzen, Vater. Und wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen und dass wir mit dir leben dürfen. Wir sind so dankbar für deine Gnade. Wir lieben dich, Herr. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Der Herr segne euch und der Herr stärke euch und lebt diese Impulse aus, die in eurem Herzen sind, diese geistlichen, guten Impulse und kämpft den geistlichen Kampf. Gürtet hier die Lenden eurer Gesinnung. Krempelt die geistlichen Ärmel hoch, Leute. Seid bereit in Lauf. Zu laufen. Es braucht nur Hingabe, Vertrauen, das ist alles, was es braucht. Einfach Gott zu gehorchen und an der Hand des Papas Schritt für Schritt zu gehen. Das ist alles, was es braucht. Es ist wirklich nicht kompliziert. Was würdest du tun? Es ist eine Beziehung, nicht irgendwas Gesetzliches. Ich hoffe, wir verstehen das alle, weil Gesetzlichkeit ist schwer und macht nicht wirklich Spaß. Und mit Jesus ein heiliges Leben zu leben, ist der größte Segen, den es gibt. Der Herr segne euch.